Ja, wunderschönen guten Abend zum heutigen Passionsandacht. Und ich komme mir ein bisschen vor wie in der Schule oder im Bus. Kennt ihr die Situation in der Schulklasse und im Bus? Nee? Ich erkläre so euch. Wenn man in den Schulbus einsteigt, dann geht man meistens immer ganz nach hinten. Man möchte nicht vorne sitzen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ich konnte es nie erklären. Ich bin viele Jahre Bus gefahren, auch zur Schule. Und genauso auch in der Klasse. Die hinteren Plätze waren immer schnell belegt. Also traut euch ruhig, nach vorne zu kommen. Hier vorne sieht man besser, hier vorne hört man besser. Und allgemein ist es viel schöner, wenn wir kompakter miteinander sitzen. Wir können uns auch ein bisschen gegenseitig wärmen. Wir sind beim Teil 2 angekommen, unserer Passionsandacht. Und zwar mit dem Hauptthema, wie Jesus alles in Liebe tat. Und heute haben wir ein interessantes Thema, und zwar geht es heute speziell um die Reinigung des Tempels. Und da sehen wir eine Art Liebe, die uns vielleicht so ein bisschen erstmal fremd vorkommt oder abweisend ist. Und zwar die harte Seite der Liebe. Die Seite der Liebe, die einem hart vorkommt, wenn man offen und ehrlich ist. Wenn man das anspricht, was nicht in Ordnung ist. Wenn man das sagt, was einem nicht gefällt. Und das kennt ihr. Das kennen die Lebenspartner, die verheiratet sind, das kennen die Kinder. Wenn man hart mal durchgreift in Liebe oder mal härtere Worte spricht, dann kommt das einem schon ein bisschen komisch vor. Aber es ist ja alles in Liebe gemeint und man wünscht sich ja nur das Beste. Und genauso war es auch bei der Reinigung des Tempels, womit wir uns dann bei der Predigt näher befassen werden. Ich möchte euch auch begrüßen mit einem Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 12, den 9. Vers. Und zwar lesen wir dort, die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Ja, klare Worte, die sei ohne falsch. Also wahre Liebe, danach sehnen sich viele junge Menschen. Und wahre Liebe, danach sehnen sich auch erwachsene Menschen, aber auch ältere Menschen. Jeder Mensch im Grunde sehnt sich nach wahrer Liebe, die echt ist und die nicht geschönt ist oder gespielt ist. Und vor allem, ja, der zweite Anhang des Verses, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Also da heißt es nicht irgendwie, meidet das Böse oder so, sondern hasst es. Ja, dass wir dieses Böse, was in der Welt ist, das uns immer wieder verlocken möchte, das Böse, das uns in die Dunkelheit ziehen möchte, davon sollen wir uns trennen, das sollen wir meiden und das sollen wir auch nicht anhängen, sondern dem Guten. Und ich finde, dieser Vers passt ganz gut in unsere Predigtreihe zu den Passionsandachten. Ich möchte noch mit euch den Gottesdienst beginnen und bitte euch dazu aufzustehen. Ja, diese Andacht geschehe im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir vielmals für diese Möglichkeit, dass wir heute die Passionsandacht feiern können, dass wir heute daran erinnern können, wie deine Liebe aussieht, wie du uns liebst, Herr, wie du damals geliebt hast und dass diese Liebe sich nicht verändert hat, dass du unveränderlich bist und auch bleiben wirst, wobei wir, Herr, uns ändern können und uns ändern sogar müssen, ja, näher und ähnlicher dir werden müssen, so dass wir, Herr, ja, in guten Wandel dir zur Ehre hier in dieser Welt Licht sein können. Segne du die heutige Abendandacht und zeige uns auf die Erkenntnisse deines Wortes. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen gemeinsam ein Lied. Für mich gingst du nach Golgatha. Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um. Und sprach zu denen, die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist 46 Jahre erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Als er aber in Jerusalem war, beim Passafest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gebe vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Amen. Ich habe diese Predigt heute in 3 Teile eingeteilt, und zwar: Lasst uns erstmal uns mit den Gedanken auseinandersetzen, was eigentlich es heißt, sich etwas zu verdienen. Warum dieser Verdienst oftmals in uns Menschen so tief steckt, dass wir der Meinung sind, wir müssen die Seligkeit verdienen. Wir müssen das verdienen, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, die Sündenvergebung und die Schuldertragung und allgemein dieser Gedanken am Verdienst. Der zweite Part ist: Was ist eigentlich der wahre Tempel des Herrn, und wieso spricht Jesus eigentlich von diesem Abbrechen des Tempels und diesem Neuaufbauen des Tempels, und was ist der heutige, oder was, womit können wir in der heutigen Zeit einen Tempel vergleichen? Der dritte Part ist: Da wollen wir uns mit dem Glauben auseinandersetzen, den echten Glauben an den Erlöser, an den Heiland Jesus Christus. Und damit wollen wir uns dann auch mit den letzten 4 Versen beschäftigen, die wir gehört haben, in denen Johannes schon vorgreift in der Zukunft und dann wieder in die Gegenwart zurückkommt, um zu zeigen, wie der Glaube eigentlich gelebt wird und wie der echte Glaube auszusehen hat. Ja, beschäftigen wir uns mal mit den Gedanken an den Verdienst. Nun, was finden wir eigentlich in dieser Geschichte vor? In den meisten Bibeln steht als Überschrift die Tempelreinigung drauf. Und wenn wir uns mit der Tempelreinigung beschäftigen, dann sehen wir erstmal, müssen wir uns schauen, was heißt das eigentlich, dieser Tempel? Was war das eigentlich? Nun, damals gab es von Gott eingesetzte Feste, und eins davon war das Passafest. Und zu Passafest wurden halt Opfer gebracht, und diese wurden halt im Tempel gebracht. Und nun ging auch Jesus in diesen Tempel hinein und pflegte, das Fest zu feiern. Und in diesem Tempel fand er nun Händler, Rinder, Schafe und Tauben, die diese Händler nun verkauften, und es saßen auch Wechsler dabei. Nun, wozu die Wechsler? Die Wechsler waren notwendig, weil damals ja das Römische Reich regierte und die ihre eigenen, ich sag's mal, Währung hatten. Und nun auch von weiter her, vom Umkreis her, gläubige Menschen kamen und auch dort gewechselt werden musste. Ihr könnt euch wahrscheinlich noch erinnern, bevor der Euro kam und alle europäischen Länder den Euro besaßen, musste man auch immer, wenn man in ein anderes Land in Urlaub fuhr, vorher Geld wechseln. Und vor allem interessant finde ich, wie das alles aufgebaut ist. Also kaufmännisch super geregelt, super organisiert. Wir sehen, dass alles an einem Ort ist und dass diejenigen, die nun in diesen Tempel kamen, um Opfer zu bringen und das Passafest zu feiern, dass sie nicht viel tun mussten. Die mussten nicht ihre eigenen Opfer mitbringen, die mussten nicht irgendwie schauen, wo kriege ich überhaupt jetzt Tiere her, Rinder, Schafe oder Tauben. Je nachdem, wie viel Geld man hatte, wie reich man hatte, von Tauben an, das war halt das Billigste und das Kleinste, was man opfern konnte. Und die Rinder waren halt schon gewaltig und da brauchte man halt ein bisschen mehr Geld. Dass das alles nun nicht mehr die Aufgabe des Menschen selbst war, sondern dass alles nun vor Ort zu finden war. Und dass der Mensch sozusagen sich nicht erstmal, wie schaffe ich es, ein Opfer zu beschaffen und dieses Opfer Gott zu ehren, zu opfern, zur Sündenvergebung, sondern man hat alles vor Ort gefunden Und die Frage ist halt, die man sich stellen könnte, ist, zu welchen Preisen natürlich dort alles verkauft wurde. Und ich gehe mal davon aus, wie es auch heutzutage ist, die Gier des Menschen trieb natürlich dazu, dass man dies auch ausnutzte. Ja, wenn Menschen zum Opfern kommen wollten in den Tempel und dann keine Opfergabe da hatten, dass sie halt diese Tiere zum Opfern, dass die Händler die halt zu erhöhten Preisen verkauften. Selbstverständlich, da das im Tempel vorfand und eine Platzgebühr, so wie heute ja auf dem Markt notwendig ist, gab es auch das damals, mussten sie Händler auch eine Platzgebühr zahlen und an wen? Natürlich an die, die den Tempel ja bedienten oder im Tempel dienten, und die konnten natürlich dann auch daran gut Geld verdienen. Nun, dieser Verdienst, den man hier sich so herausnehmen konnte, wir merken, dass Jesus damit nicht einverstanden war. Und wir merken, dass auch diese Stelle sehr, sehr viel diskutiert wird, weil der 15. Vers ja eine Stelle zeigt, in der viele behaupten, dass Jesus in der Hinsicht ein brutaler Mensch war und dort zum ersten Mal auch ja Zorn verspürte und Zorn auch auslebte. Denn er machte sich eine Geißel aus Stricken, das ist eine Peitsche, ne, die man so benutzt, um Rinder und Schafe oder andere Tiere vor sich herzuscheuchen, und trieb sozusagen alle heraus. Also alles, was nun in diesem Tempel nicht reingehörte, womit in diesem Tempel Geld verdient wurde, womit man sich bereichert hat, womit man nicht sich auf Gottes Ehre fokussierte und Gott diente, sondern einfach nur den menschlichen Werdegang oder den menschlichen Tätigkeiten nachging, ja, was der Tempel ja nicht war. Gott hat den Tempel ja nicht erbauen lassen und die Hohepriester eingesetzt, um dort Handel zu treiben, ja. Dafür gibt's ja Marktplätze und Handelsplätze und Handelshallen. Die gab's auch früher. Nein, all dies gehörte nicht in den Tempel. All dies war nun das, was Menschen sich aufgebaut haben. Und zwar an einem Ort oder in einer Umgebung, die nicht dafür vorgesehen wurde. Wie kann man sich das vorstellen? Nun, ganz einfach. Stellt euch vor, wir würden hier in diesem Raum nebenbei, während wir Gottesdienst feiern, noch eine andere Veranstaltung laufen lassen, und die würde hier vielleicht auch zu unseren Gunsten mit guter Melodie oder guter Musik oder vielleicht guten Vorträgen oder Rednern oder was auch immer, vielleicht auch guten Speisen und Getränken uns hier dienen, und wir würden aber uns nicht fokussieren ganz auf den Gottesdienst, sondern es würde uns eher ablenken oder von Gott wegführen. Denn so wie man das hier liest, und ich gehe auch davon aus, weil Jesus das nämlich sagt, als er sie austreibt, dass sie nicht das Haus meines Vaters zum Kaufhaus machen sollten, dass der Tempel nun äußerlich genauso aussah und auch innerlich so funktionierte wie ein Kaufhaus. Und das war nicht das, was Gott sich eigentlich für das Volk gedacht hatte. Der Tempel war dafür da, dass man Gott zur Ehre dort opferte damals und Gottesdienst feierte, Gottes Wort predigte, die Menschen zum Glauben führte, die Menschen im Glauben ermutigte und die Menschen auch im Glauben stärkte. Und nicht, um irgendwelche Verdienste sich noch nebenbei zu machen, ja, man kann sagen, Münzen noch irgendwie nebenbei einzusammeln. Ich habe gelesen, es gibt auch in den christlichen Kreisen dieses Verlangen danach, nun, je mehr Menschen wir hier haben im Gottesdienst, je mehr zu einer Veranstaltung kommen würden, desto mehr Kollekte würden wir bekommen. Ist doch gut für unsere Gemeinde. Und wenn wir dieses Gedankengut haben, dann merken wir schon, wir hatten ja schon mal das Thema, die Themenreihe der Weisheiten und der Umgang mit dem Geld, dass uns dort das Herz und die Gier in die ganz falsche Richtung führt, dass uns dort nicht die Seligkeit und die Person selbst die ja auch in der Ewigkeit sein wird, eine Rolle spielt und wichtig für uns ist, sondern wie viel wir hier einnehmen können, um vielleicht unsere Räumlichkeiten zu verbessern, um vielleicht unser Programm zu verbessern. Und damals, wie auch heute, ist die Frage, die wir uns stellen sollten, was repräsentiert unser Gotteshaus? Wofür ist es da? Und für wen ist es da? Ist es für Händler da? Ist es für Leute da, die vielleicht die Räumlichkeiten anders nutzen, weil wir halt viel Platz haben? Oder ist es dafür da, dass wir diesen Raum Gott weihen und Gott zur Ehre Gottesdienst feiern wollen und dies auch aus vollster Überzeugung und im tiefsten Glauben? Man muss natürlich die Situation anschauen, die damals vorherrschte, aber die Situation haben wir heute auch. Die Situation, das Leben einfacher zu machen, einfacher zu gestalten, es smarter zu machen. Heutzutage sagt man smarter zu machen. Es war einfach. Du musstest dich als Pilger, als jemand, der nun zum Tempel geht, zum Passafest, um das zu feiern nach Jerusalem, du musstest nichts mitnehmen. Du musstest dich nicht drum sorgen. Du wusstest, es ist alles vor Ort und du kannst es sogar noch beziehen im Tempel direkt selbst. Ne? Kaufst dir was, gehst sofort nach vorne zu den Hohepriestern, es wird geopfert und du hast deinen Dienst getan. Der Realitismus, beziehungsweise das, was halt ständig passiert, ne? Das, was wir immer wieder machen, dass wir immer wieder in einen Standard hineinkommen, der uns sagt, okay, das ist jetzt das, was wir immer machen wollen, ja. Zum Beispiel, ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Es hat sich so in mein Leben eingeschlichen, es ist irgendwie zur Tradition geworden. Und diese Tradition ist damals auch, hat sich langsam verändert, wurde smarter, aber diese Tradition hat sich dahin begeben, dass die Menschen sich von Gott abgewendet haben, dass die Menschen nur noch den Verdienst sahen, beziehungsweise das sahen, ich habe es ja gemacht, ich habe alles erledigt, ich habe im Tempel eingekauft, ich habe geopfert, ich habe sozusagen mein Verdienst mir erworben. Und diesen Verdienst, den haben oft auch Christen, dass sie sagen, na gut, ich war 40 Jahre nun im Gottesdienst und ich habe den Himmel mir verdient. Ich habe mir etwas, ich habe mir etwas kosten lassen, das war nämlich immer viel Zeit, im Gottesdienst am Sonntag, die ich auch anderweitig vielleicht nutzen konnte. Aber wir sehen auch, dass wir oftmals auch mit vielen anderen Dingen, die wir für Gott tun, der Meinung sind, dass wir dies verdient haben. Ohne Gedanken irgendwie weiterzuführen, was denkt eigentlich Gott darüber? Wie denkt Gott eigentlich darüber, wie ich mein Leben, mein Glaubensleben lebe, mein christliches Leben? Ist es ihm wohlgefällig? Ehre ich ihn damit? Oder will ich einfach nur einen Haken machen, um dann später, wenn dann eine Liste, so wie wir es oftmals denken, eine Liste vorhanden ist, hast du das erfüllt? Ja. Hast du gespendet? Ja. Warst du im Gottesdienst? Ja. Hast du Nächstenliebe betrieben? Ja. Und so läuft das leider nicht. Und wir können uns den Himmel nicht verdienen, wir können uns die Seligkeit nicht verdienen und wir können auch unabhängig davon, was wir tun, sei es im Gottesdienst, sei es für irgendwelche Veranstaltungen, wir können nicht davon ausgehen, dass wir jetzt diesen Verdienst uns erworben haben, denn wir wissen, dass alles von Jesus Christus kommt und ohne ihn wir nichts machen können und alles zu seiner Verherrlichung geschehen soll und nicht zu unserem Verdienst. Lass uns nochmal aber schauen auf den Tempel. Den Tempel, der damals ja dadurch missbraucht worden ist und zum Kaufhaus gemacht worden ist, weil die Menschen ihren eigenen Weg gesehen haben, beziehungsweise ihren eigenen Willen gefolgt sind. Wenn wir aber den 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 lesen, dann schreibt dort Paulus ganz klar, Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst, dass er nicht euch selbst gehört? Der Tempel ist zerstört. Wenn wir nach Jerusalem gehen, wir finden dort keinen Tempel. Dort steht jetzt eine Moschee und es ist nur noch eine Klagemauer zu finden. Das heißt, das, was Jesus vorausgesagt hat, dass ein Stein nach dem anderen vom Tempel genommen wird, ist eingetroffen und der Tempel existiert nicht mehr. Und seitdem Jesus Christus nun auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist und uns das Evangelium verkündet wird, haben wir einen neuen Tempel. Und der Tempel sind wir selbst. Wir selbst sind der Tempel, voll des Heiligen Geistes. Und dieser Tempel gehört nicht uns. Unser Körper gehört nicht uns. Unser Leben gehört nicht uns. Oftmals meinen wir, dass er uns gehören würde. Aber sind wir doch mal ehrlich, können wir irgendwas von uns aus? Wie oft nörgeln wir, stöhnen wir, haben Not, Schmerzen, Klagen und kriegen Dinge einfach nicht hin. Haben Angst, Mutlosigkeit oder Unachtsamkeit. Unabhängig, welche Schwächen wir haben, aber welche Stärken wir haben. Jeder von uns ist unterschiedlicher denn je und jeder hat sein Paket zu tragen, sein Kreuz zu tragen. Und dennoch sind wir alle Tempel des Heiligen Geistes. Und dieser Tempel des Heiligen Geistes, der soll rein bleiben, der soll frei bleiben. Der soll auch nicht zu einem Kaufhaus werden oder zu irgendeinem anderen Gebäude, was eine bestimmte Tätigkeit hat. Heutzutage, wenn ich in den Aldi-Markt gehe, dann finde ich alles dort. Vom Gartengeräte, Blumenerde, dem Käse, wem es gefällt, ist okay. Aber es ist heutzutage nicht mehr das, was es damals war. Ein Geschäft, wo ich Lebensmittel kaufe. Und so verändert sich die Gesellschaft, so verändert sich auch alles in der Gesellschaft, was wir Menschen machen. Wir Menschen machen alles smarter, alles einfacher. Die Frage ist halt nur, wofür? Für wen? Und genauso wie die Welt diese Veränderung macht, müssen wir noch mehr eine Veränderung in unserem Leben durchführen, weil wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Weil Gott selbst, der die Dreieinigkeit ist, Gott Vater, Gott Sohn ist Heil und Gott Heiliger Geist, das haben wir heute zum Beginn des Gottesdienstes ja gesprochen, weil Gott selbst in uns wohnt, weil Gott selbst in uns regiert und deshalb unser Tempel rein bleiben sollte. Das heißt, war nun Jesus hart zu den Menschen damals, als er sie ausgetrieben hatte? Nein, er tat dies aus Liebe. Er tat dies, weil er wusste, worauf es ankommt, weil er wusste, was eigentlich Gott für den Menschen vorgesehen hatte und weil er gesehen hatte, dass der Mensch wieder Irrwege gegangen ist und wieder Gott verlassen hatte. Und von daher musste er diese harten Worte sprechen. Von daher musste er diese harte Tat durchführen. Also wir können sagen, Jesus hat eine harte Seite der Liebe gezeigt. Aber eine Liebe, die dazu führen sollte, dass die Menschen wieder auf den richtigen Weg kommen und die Seligkeit erlangen können. Damals wurden Opfer gebracht. Wir haben es gelesen, Rinder, Schafe und Tauben. Welche Opfer gefallen denn Gott? Und das finden wir im Psalm 51, Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein geängstigtes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Und was heißt das geängstigt? Ich denke, Angst möchten wir nicht haben. Aber eine Ehrfurcht davor, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und eine Ehrfurcht davor, dass es eine, von Gott, eine Abwesenheit von Gott gibt, Und wenn Gott das Leben ist, das heißt, dass wir in dem Tod, im zweiten Tod, dann in der Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit leben wird, das gibt uns ein, verängstigtes Herz und ein zerschlagenes Herz ist auch ein Herz, das uns aufzeigt, dass wir jemanden brauchen, der uns aufhängt, der uns Mut macht, der uns trägt. Und Gott wird dies nicht verachten, sondern er wird uns in der Hinsicht tragen und in allerlei Hinsicht segnen. Jesus will, dass wir Gottesdienst halten und das wollte er auch damals im Tempel und das will er auch heute und zwar, dass wir allein nach seiner Gnade und Barmherzigkeit verlangen haben. Dass unser Herz darauf ausgerichtet ist, dass wir uns immer wieder dies zu nutzen machen, nicht zu nutzen, sondern begreiflich machen, dass es uns nützlich ist zu wissen, dass wir aus Gnade und Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters nun einen Heiland haben und einen Erlöser, der uns ja in den Himmel bringt, der uns die Sünden vergibt, der uns aufzeigt, dass wir sündige, boshafte Menschen sind. Und diese Gnade und Barmherzigkeit, dass die uns zuteil wurde, dass wir aus dankbarem Herzen diesbezüglich dann auch Gottesdienst feiern, und zwar Gott zur Ehre allein und nicht mit irgendwelchen Hintergedanken, dass wir irgendwas verdient haben oder vielleicht verdienen müssen. Lesen wir dazu den 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auch dass ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus Christus, der den Himmel verlassen hat, die Herrlichkeit, das Paradies, kann man sagen. Er kam herunter in diese finstere, dunkle Welt, wo die boshaften Menschen nur eines im Sinn hatten. Tötet ihn, kreuzigtet ihn. An einem Tag jubelten sie ihn, machten sie ihn zum König, aber dann, als sie sahen, er bringt uns keinen Nutzen, wir haben nichts davon, kreuzigt ihn. Die Menschen haben sich nicht verändert so damals. Auch heute ist oftmals eigen zum Eigennutz, was wir gern wollen, was wir gern reden, was wir gern tun, oftmals zum Eigennutz. Und damit laden wir uns eine Schuld auf, die ja, uns nicht den Reichtum des Himmels beschert, sondern eher Gottes Zorn auflädt. Und was gibt es Wertvolles eigentlich in unserem Leben, als zu wissen, dass wir ein ewiges Leben in Frieden und Herrlichkeit bei Gott haben werden? Ich finde nichts, wenn ich mir wirklich mal Gedanken dazu mache in Ruhe und mal nachschaue, was gibt es auf dieser Welt, was wertvoller ist, als im Himmel bei unserem Erlöser Jesus Christus zu sein. Nichts, all das Geld, was die reichsten Menschen auf der Welt haben, all die Schönheit, die es auf dieser Welt gibt, all das leckere Essen oder die Natur, die schöne Natur, die Schöpfung Gottes, die übrigens durch uns sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen wird und die auch durch den Sündenfall nicht mehr so ist, wie sie damals mal war. Wir finden nichts. Trotz dessen lieben wir das Leben. Trotz dessen hat Gott uns so viel in diesem Leben geschenkt und möchte uns auch weiter schenken und segnen, dass wir es auch genießen können. Aber wir können uns nichts dazu verdienen oder irgendwie uns die Seligkeit anderweitig verdienen. Also in dem Wissen damals, dass wir den Tempel nicht missbrauchen sollen und für andere Dinge verwenden sollen, sondern wirklich den Gottesdienst feiern, haben wir jetzt einfach mal den Gedanken schweifen lassen und uns einfach mal auch die Frage vielleicht stellen müssen, inwieweit versuche ich vielleicht, den Himmel mir zu verdienen? Lass uns mal in den zweiten Part gehen, den Part, was ist eigentlich der wahre Tempel des Herrn? Ich habe schon erwähnt, dass der wahre Tempel unser Leib ist, in dem der Heilige Geist ist und wohnt. Und dieser Leib, den lieben wir doch, oder? Den pflegen wir und hegen wir, wie man so schön sagt. Wir kümmern uns darum. Unser Körper ist uns wichtig und deshalb sind wir stets darin, ich will nicht sagen bemüht, sondern wir sind stets damit immer beschäftigt, den auch irgendwie ja gut zu erhalten. Es ist der äußerliche Körper, den wir regelmäßig waschen, pflegen und hegen. Aber wie sieht es eigentlich im Innern aus? Wie sieht es in unserem Herzen aus? Ist es dort auch sauber? Ist es dort auch gepflegt? Oder gibt es noch Sünden, die wir regelmäßig pflegen, von denen wir vielleicht nicht loslassen wollen, die so eine Art Fleck auf einem weißen Wand sind? Damals war der Tempel prächtig. Es war eine gewaltige Anlage. Viele Besucher strömten dahin. Es war das Zentrum von Jerusalem. Es war das Zentrum von Israel. Und zum Passafest strömten viele, viele Menschen dorthin. Sie wollten nicht nur diese Pracht sehen, die äußerliche Pracht, sondern nun ja, die innerliche Pracht auch in sich durch die Opferbringung und die Anbetung Gottes erreichen durch die Sündenvergebung. Auch sich innerlich reinigen und wieder ja zu einem Licht werden und nicht zu etwas, was befleckt ist durch Sünde. Im Markus-Evangelium Kapitel 13, die ersten beiden Verse, lesen wir, da sprechen die Jünger zu Jesus: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach: Siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Ich habe schon erwähnt, der Tempel steht nicht mehr und auch wir werden einst nicht mehr sein. Auch wir werden sterben. Auch unser Leib wird hingehen und wird wieder zur Erde, woher er genommen wurde. Und es ist unausweichlich. Das Ende des Tempels war unausweichlich und der Tod ist in unserem Leben ebenfalls unausweichlich. Und deshalb hat Jesus oder beziehungsweise Gott durch Jesus Christus etwas geschaffen, was ewig hält. Und zwar hat er das ja selbst gesagt. Jesus antwortete nämlich und sprach als Rechtfertigung, was die damaligen Hohepriester ja haben wollten: Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Es war eine Zumutung für die, weil sie es nicht verstanden haben. Die Hohepriester dachten nur an das Äußere. Die dachten nicht an das Innere, an das Ewige, sondern nur an das Äußere, an das Jetzige, das Materielle. Und deshalb haben sie das auch als eine Zumutung gesehen. Wie denn das? In 3 Tagen wirst du den wieder aufrichten. Viele, viele Jahrzehnte haben wir gebraucht, um diesen Tempel aufzubauen. Genauso ist es auch in unserem Leben. Viele, viele Jahrzehnte, wenn Gott uns das Leben schenkt, sind wir dabei, unseren Körper zu pflegen und sich darum zu kümmern. Aber wie sieht es in unserem Innern aus? Pflegen wir ihn auch seit vielen Jahrzehnten? Können wir von uns behaupten, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Können wir von uns aus sagen, ja, der Leib gehört nicht mir, sondern Gott, und deshalb möchte ich ihn auch und mein Leib auch Gott ebenfalls weihen? Interessant ist hier, dass die Hohepriester sofort prompt antworten auf eine Gegenantwort halt hatten auf Jesu Antwort. Und zwar sprachen die Juden: Dieser Tempel ist 46 Jahre alt erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Oftmals ist es so, auch in unserem Leben, dass wir nur eines sehen, nur einen Punkt haben, und zwar den jetzigen Punkt, die jetzige Gegenwart, das, was jetzt um uns passiert. Aber wir den Ewigkeitsperspektive, die uns als Christen viel, viel wichtiger sein sollte, übersehen oder ja gar vielleicht gar nicht folgen. Jesus antwortete nämlich, er aber redete vom Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Nun, Johannes schreibt dies aus der Zukunft heraus, denn wir haben es ja auch gelesen gerade, als nämlich die Jünger diese Worte hörten, haben sie es auch nicht verstanden. Genauso wie die Hohepriester und die Juden damals, verstanden sie nicht, was Jesus eigentlich damit meinte. Dass er der Tempel, ja, dass er diesen neuen Tempel aufrichten wird. Und zwar in 3 Tagen. Und damit ist gemeint die Auferstehung. Dieser neue Tempel, der in uns ist, dieser neue Tempel, den wir jetzt haben, den hat er aufgerichtet. Und deshalb können wir und sollten wir uns die Frage stellen: Wie feiere ich eigentlich Gottesdienst? Wie ist eigentlich die Beziehung zu meinem Herrn Jesus Christus? Ist sie rein? Ist sie ihm wohlgesonnen? Oder gibt es viele Dinge in meinem Leben, die eher darauf gerichtet sind, dass ich mir die Seligkeit verdienen möchte? Schauen wir nochmal auf eine Geschichte, und zwar mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, die wir im Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 23 finden. Und dort redet Jesus zu der Samariterin: Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihm in Geist und in der Wahrheit anbeten. Diese Worte treffen auch auf die damalige Situation zu, als die ganzen Wechsler und die ganzen Verkäufer im Tempel waren. Man fand dort nicht diese Besonnenheit, die in einem Gottesdienst sein sollte, diese Zentriertheit, Gott zur Ehre jetzt hier sich zu versammeln und uns voll darauf zu konzentrieren und in Wahrheit das anzubeten. Nein, die Gedanken waren eher vielmehr, wie kann ich mein Guthaben loswerden, wie kann ich durchs Wechseln vielleicht noch Geld verdienen. Und man hat einfach sich eigene Dinge geschaffen, an denen man sich heranhangelt und dies auch noch begründet damit, wir tun das ja zu Gottes Ehre. Die haben ja die Opfer gekauft und haben sie ja geopfert, aber halt nur aus Tradition. Der Tempel des Herrn ist seine Gemeinde, und wir wissen, dass jeder einzelne von uns der Tempel, ein Tempel ist, und von daher wissen wir auch, wenn zwei oder drei versammelt sind in dem Namen Jesu Christi, da ist er mitten unter uns. Dies hat er uns versprochen, und deshalb können wir gewiss sein, egal wo wir sind, das Gebäude spielt keine Rolle, egal wo wir sind, die prunkvolle Verzierung, sage ich es mal, spielt keine Rolle. Im Zentrum ist Jesus Christus und sollte Jesus Christus sein, unabhängig davon, ob wir zwei oder drei sind. Das heißt, wenn wir uns vielleicht versammeln und Gottesdienst feiern, so ist es egal, wo wir uns versammeln. Es geht einfach nur darum, dass wir Jesus Christus einladen und dass Jesus Christus unter uns ist, wenn wir im Geist und in Wahrheit ihn anbeten. Und es ist ein Privileg, ein Tempel des Herrn zu sein. Das dürfen wir nicht vergessen, dass Gott selbst durch den Heiligen Geist in uns lebt. Es ist ein Privileg, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen, und deshalb lasst uns, wie ich schon erwähnt hatte, auf die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes schauen und diesbezüglich dann auch unsere Herzen ausrichten. Denn Gott schaut zuerst auf unser Herz. Er schaut nicht, wie wunderbar doch vielleicht dieser Raum gestaltet ist oder wie wunderbar die Melodie gespielt wird oder der Altarschmuck ist. Nein, er schaut auf unser Herz. Mit welcher Einstellung bin ich heute Abend hierher gekommen? Warum komme ich eigentlich in den Gottesdienst? Warum lese ich eigentlich die Bibel? Warum nenne ich mich eigentlich Christ? Wichtige Fragen, entscheidende Fragen, die wir uns auch immer wieder stellen sollten, falls wir von dem Weg abgekommen sind oder vielleicht andere Dinge uns eingenommen haben und den Tempel nun besetzen. Kommen wir zum dritten und letzten Part, der echte Glaube. Mir ist das vorher nie aufgefallen. Ich habe die Tempelreinigung immer gelesen und dachte, okay, Jesus kommt dahin, sieht die ganzen Kaufleute, die Wechsler, schmeißt sie raus, weil das der Tempel ein Raum des Heiligen Geistes damals ist, wo Gott auch gegenwärtig war und dort Opfer gebracht worden ist und Gottesdienst gefeiert wird. Mir ist nie aufgefallen, der letzte Part, die letzten drei Verse, die ich nochmal vorlesen möchte. Als er aber in Jerusalem war, beim Passafest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Also, nicht nur das, was Jesus getan hat, hat natürlich für viel Gesprächsstoff gesorgt, diese Austreibung, sondern er tat dort auch während des Passafestes Wunder und Zeichen, die Menschen gesehen haben, und sie glaubten an Jesus Christus. Sie glaubten an ihn als einen Propheten. Aber Jesus, wir lesen noch weiter, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gebe vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Ich habe es schon erwähnt im Teil davor, Gott schaut zuerst unser Herz an. Und wenn wir das jetzt uns genau betrachten, dass die Menschen glaubten an seinen Namen, da er Zeichen tat. Und wir wissen, wenn wir durch die Evangelien gehen, dass die Menschen viele in Strömen Jesus nachfolgten, weil er Wunder tat, weil er sie speiste, weil er Lahme gehend machte, Blinde sehend machte, Taube hörend machte, weil er Tote auferstehen ließ, weil er viele Krankheiten heilte. Und wir sehen, dass die Menschen ihm nachfolgten und ihm auch glaubten, das heißt seinen Namen glaubten, also die Mundpropaganda war damals sehr verbreitet, dass man sozusagen erzählte, da ist jemand, der kann heilen. Geh doch mal zu ihm. Und dann lesen wir hier dieses, dass er sich denen, ja, er gab kein Zeugnis, er offenbarte sich denen nicht, weil Jesus genau wusste, was für Menschen das waren. Es ist mir vorher nie aufgefallen, weil ich diesen Blick vorher nicht hatte, diesen Blick, dass Gott unser Herz anschaut. Er schaut nicht an, wie wir sind, was wir machen, wie wir glauben, wie wir unseren Glauben leben, sondern er schaut unser Herz an. Aus welcher Überzeugung machen wir das? Aus welcher Liebe machen wir das vielleicht? Und ist der Glaube echt? Glauben wir wirklich an einen, ja, Gott, der Mensch wurde, der dann ans Kreuz genagelt wurde, der am dritten Tag auferstanden ist und nun zu Rechten Gottes sitzt, der uns Wohnungen macht und der bald wiederkommen wird? Glauben wir an die Sündenvergebung? Glauben wir daran, dass er uns retten kann vom Tod und vom Teufel? Damals waren die Menschen nur, ja, man kann sagen, egoistisch eingestellt. Nicht alle, ich will nicht über alle reden, aber es ist mir aufgefallen, dass Jesus in der Hinsicht sich denen nicht offenbarte, weil er in ihr Herz schaut und sah, dass sie eigentlich nur von Jesus etwas wollten, um ihre Lebenssituation zu verbessern. Und die Frage ist, ist es bei uns genauso? Kommen wir zum Gottesdienst, weil wir hier eine gute Gemeinschaft haben, weil wir Menschen treffen, die uns nicht ausnehmen, uns nicht belügen, die freundlich sind, die nicht schreien oder irgendwie uns vielleicht demütigen? Oder warum kommen wir hierher? Ich habe zwei wunderbare Verse aus dem Psalm rausgesucht, die ich uns allen wünsche. Und ich wünsche, dass wir diese Einstellung bzw. dieses Verlangen ebenfalls in uns verspüren und auch haben. Und damit möchte ich auch die heutige Predigt beenden. Und zwar von David im Psalm 26, Vers 8. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, an dem deine Ehre wohnt. Welch wunderbares Verlangen, das David hatte. Obwohl David doch eigentlich der König war, alles hatte, Palast, Gold, Frauen, Diener, alles, alles war ihm untertan. Er hatte alles Menschenerdenkliche. Und dennoch schrie sein Herz daran, dass er doch an einem Ort sein möchte, wo die Ehre Gottes wohnt. Das wünsche ich uns allen. Und der zweite Wunsch ist, im Psalm 27 zu finden, Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Oftmals sind Gottes Worte hart für uns oder klingen hart für uns, aber dahinter steckt die Liebe Jesu Christi. Denn jede Seele ist entscheidend und jede Seele zählt. Es ist ein Kampf, der ausgebrochen ist, in dem der Teufel versucht, so viele Seelen wie möglich abzuhalten, in den Himmel zu kommen, ins Verderben zu ziehen, in die Finsternis. Und in diesem Kampf sind wir auch mit drinnen. Und von daher, lasst uns diesen Kampf kämpfen, diesen geistlichen Kampf. Lasst uns, ja, diesen Gedanken des Verdienstes vertreiben. Lasst uns sehen, was der wahre Tempel ist. Das ist unser Leib. Und lasst uns auch diesen echten Glauben an unseren Erlöser Jesus Christus erlangen und daran streben, so dass wir, so wie David, diesen Wunsch in unserem Herzen empfinden und auch diesen Wunsch aussprechen können, dass wir einst doch bei unseren Herren sein wollen und all die Dinge, die hier in unserem Leben aus dem Segen Gottes uns geschenkt werden, dass sie doch vorübergehen. Das wünsche ich uns allen und Gott segne uns auch weiterhin. Amen. Wir beten noch gemeinsam. Ja, die Andacht ist jetzt gleich zu Ende und ich möchte euch noch alle herzlich einladen zu den weiteren Veranstaltungen der Woche. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, haben wir ja die Bibelstunde mit der Passionsandacht getauscht. Das heißt, morgen um 19 Uhr findet hier die Bibelstunde statt. Morgen findet hier auch parallel noch eine Veranstaltung statt. Von daher, die Bibelstunde wird wie immer dort im Raum stattfinden. Müssen wir halt mal schauen, wegen den Parkplätzen, ob dann auch genügend hier sind, sonst müssen wir halt auswärts parken. Wir werden uns in der Bibelstunde weiterhin mit den Sprüchen auseinandersetzen. Wir sind mittlerweile schon im 12. Kapitel angekommen und ich freue mich schon drauf. Herzliche Einladung morgen zur Bibelstunde um 19 Uhr. Die weiteren Termine könnt ihr auch jetzt eingeblendet sehen. Die Teenie-Stunde am Freitag um 18 Uhr und die beiden Gottesdienste, dazu seid ihr auch herzlich eingeladen am Samstag um 18.30 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr. Und jetzt wünsche ich uns allen noch eine gottbehütete Heimfahrt und wir erheben uns noch zum Abschlusslied.